Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Liebe Radiohörerinnen, liebe Internetnutzerinnen, ich wünsche euch erst einmal hier einen schönen Frauentag und natürlich wünsche ich das auch allen Männern da draußen. Ist ja auch schön für euch, dass es die Mädels gibt, wa? Guten Abend. Und wir werden uns heute mal mit Spionagesoftware auseinandersetzen, mal wieder. Und wie das auch so funktioniert, dass man sogar Rechner ausspähen kann, die offline sind und gar nicht ans Internet angeschlossen. Außerdem machen wir euch fit mit Fitness-Apps und nerden mal so richtig ab über Bitcoins. Und natürlich haben wir auch wieder einen Blogger privat für euch mit im Gepäck, das alles hier die nächsten zwei Stunden. Bei Trackback haben wir aber auch Netzmusik jede Woche für euch und die erste Netzmusik heute, also solche Musik, die unter der CC-Lizenz oder auch der Creative Commons-Lizenz im Netz frei verfügbar ist, kommt von Ronsins Machtdose-Podcast und der gräbt da nicht immer nur so ein paar alte Netzmusikperlen aus, sondern der zieht auch regelmäßig neue Musik an Land, zum Beispiel Tutley, das ist eine sehr schöne, junge, tolle Indie-Band aus Philadelphia, die mit ihrer ersten Single Sky in the Border schon mal einen wirklich guten Song vorgelegt hat, also Grund genug, mal wieder den Follow-Button bei Bandcamp zu klicken und auch die nächsten Releases zu checken von Tutley. Und jetzt hört er sie erstmal hier mit Sky in Your Bones. Go. Ganz zauberhaft. Tutley, Sky in Your Bones, das ist Netzmusik. Und alle Netzmusik-Songs, die wir hier immer bei Trackback spielen, die findet ihr auch nochmal als Download-Link auf unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch jede Woche ein paar interessante Geschichten aus dem Netz. Heute mit Büchern, Kindheitserinnerungen und freien Bildchen. Zusammengestellt von meinem fabelhaften Trackback-Redakteur Dennis Kogel.
Wenn ihr auf eurem Blog Bilder reinstellen wolltet, dann musstet ihr aufpassen. Vor allem Fotoagenturen, die große Medien beliefern, waren schnell mit Abmahnanwälten zur Stelle, wenn ihr ohne Erlaubnis ihre Bilder ins Blog gestellt habt. Eine der größten Agenturen, Getty Images, geht jetzt auf Blogger zu. Die Bilder von Promis, Sport, Mode könnt ihr jetzt mit ein paar einfachen Klicks in euer Blog einfügen. Unter jedem Bild ist dann nur ein Vermerk zu sehen, dass das Bild zu Getty gehört. Fairer Deal? Geht so, denn im Gegenzug bekommt Getty mit den Bildern eure Nutzerdaten. Über die Feinheiten der neuen Getty-Nutzerbestimmungen schreibt Kai Truhn auf seinem Blog. nicht die Mama. Wenn euch diese Worte Tränen der puren Nostalgie in die Augen spülen, dann müsst ihr Nicoles Die Dino-Rückschau auf kleiner 3 lesen. Nicole hat sich die Folgen der Puppenshow aus den 90ern angeschaut und eine Serie entdeckt, die erstaunlich progressiv war. Gleichberechtigung, Politik, Wirtschaft, Medien. Lest den Artikel und schaut euch dann die Serie an. Was genau Teenager im Netz machen, darüber hat die US-Soziologin Dana Boyd über 8 Jahre lang geforscht. Ihre Ergebnisse hat sie im Buch It's Complicated festgehalten. Laut Dana packen Teenager so gut wie ihr gesamtes Leben online, verschlüsseln es jedoch in Codes, die für Außenstehende unverständlich sind. Das Buch könnt ihr als gratis PDF runterladen und eine gute Kritik gibt's von Hakan Tanriverdi in der Süddeutschen Zeitung. Die wahrscheinlich brisanteste Nachricht der Woche kommt mal wieder von Edward Snowden. Snowden hat dem Innenausschuss des EU-Parlaments zur anlasslosen Massenüberwachung Aussage geleistet. Und aus der geht hervor, dass die NSA und GCHQ gezielt Einfluss nahmen auf deutsche Netzpolitik. Würde sich die Regierung jetzt weiterhin auf Unwissenheit berufen, das schreibt Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft, dann macht sie sich unglaubwürdig. Die US-Uni MIT macht GIF-Forschung. Die Uni möchte wissen, wie die beliebten Wackelbilder Emotionen auslösen und möchte dafür eure Hilfe. Auf der Forschungsseite seht ihr immer 2 GIFs nebeneinander und müsst bewerten, welches davon eine bestimmte Emotion besser vermittelt. Wer ist trauriger, ein bedröppelter Robert Downey Jr. oder ein Close-Up auf Ernie und Bert? Nur ihr könnt es bestimmen. Die Merkel-Raute ist nicht nur Angela Merkels Erkennungszeichen, es ist ein Meme. Das schreibt Jan Schnorrenberg in seiner Rubrik Memes im Alltag auf Netzpolitik. Jan erklärt, wie die Merkel-Raute aus einer Marotte zum Markenzeichen wurde und wie das Netz darauf reagiert hat. Jan schreibt, die Merkel-Raute ist Merkels Meme, welches über die Grenzen ihrer Politik hinaus in den Köpfen der Menschen untrennbar mit ihr verbunden bleiben wird. Wenigstens etwas.
Ihr könnt ja die Merkel-Raute nochmal üben und auch ansonsten ist ja Memes nachstellen eine ganz fantastische Sache. Deshalb geht doch am besten mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de und klickt euch mal durch unsere Linktipps durch. Spionage, Überwachung, na, was kommt euch da als erstes in den Sinn? Wahrscheinlich die NSA, der Sicherheitsdienst der USA, über den wurde ja ganz besonders viel in den vergangenen Monaten berichtet. Aber auch andere Länder spionieren. Diese Woche wurde eine hochkomplexe Spionagesoftware entdeckt, die wahrscheinlich von russischen Hackern entwickelt wurde. Ouroboros heißt die Software und sie soll möglich machen, dass selbst Rechner, die nicht am Internet hängen, ausgespäht werden. Auf die Software gestoßen ist die Bochumer Antivirenfirma G-Data. Wir wollten wissen, wie entdeckt man eigentlich so eine Schadsoftware? Um das zu klären, haben wir jetzt Thorsten Obanski am Telefon, den G-Data Pressesprecher und Leiter vom Bundesverband für IT-Sicherheit Teletrust. Hallo Thorsten.
Hallo, schönen guten Abend und herzliche Grüße auch an die Hörer von RBB.
Ja, hallo. Erzähl doch erstmal, wie seid ihr überhaupt auf Ouroboros gestoßen? Wie ist das passiert?
Also es war in dem Fall so, dass wir weltweit natürlich vernetzt sind mit vielen Forschern in dem Bereich, auch weltweit Informanten haben, natürlich auch Sonden. Und da wurden wir auf einen derartigen Schädling hingewiesen und haben uns den dann genau angeschaut.
Und ihr habt ja auch herausgefunden, dass Ouroboros wahrscheinlich aus Russland kommt. Das klingt wirklich nach kleinstteiligster Detektivarbeit. Wie läuft denn sowas ab?
Ja, es ist natürlich ein hochkomplexer Computerschädling. Das heißt, wir sind seit mehreren Wochen dran, diesen zu analysieren. Das ist immer noch nicht abgeschlossen. Was wir festgestellt haben, dass dieser Schädling russische Wurzeln haben muss, das ist zum einen aus dem Quellcode ersichtlich. Das einzelne Bereiche sind halt viele Parallelen zu sehen zu einem Schädling von 2008, damals das amerikanische Militär angegriffen hat. Und da hat man gesagt, dieser Schädling kommt aus Russland. Und er ist auch, wie gesagt, so hochkomplex, dass wir davon ausgehen, dass es sich um einen Schädling von einem Geheimdienst handelt.
Wie schafft es denn Ouroboros nun, Rechner auszuspionieren, wenn die eigentlich nicht mal mit dem Internet verbunden sind? Wie funktioniert das?
Ja, zum einen ist dieser Schädling, kann sich also verbreiten durch einen USB-Stick. Das war zum Beispiel auch bei Stuxnet der Fall. Zum anderen reicht ein einziger Rechner aus, der von dort aus dann per Peer-to-Peer-Netzwerk in der Lage ist, das komplette, zum Teil auch globale Netzwerk zu infizieren. Das Besondere bei diesem Schädling ist und auch die Komplexität, dass er in der Lage ist, die Sicherheitsmechanismen von zum Beispiel Windows 64-Bit-Systemen komplett zu überwinden und direkt an den Systemkern zu gelangen. Das ist wirklich neu.
Was genau versteht man unter einem Peer-to-Peer-Netzwerk für die Leute, die es vielleicht nicht wissen?
Okay, das ist so, also das heißt, innerhalb eines Netzwerkes, die Rechner, die jetzt nicht mit dem Internet direkt verbunden sind, tauschen also Daten aus. Es geht dann auch über sogenannte Knoten und darüber ist der Schädling in der Lage, sich weiter zu verbreiten. Also braucht es keine Internetseite, die aufgerufen werden müsste, sondern es reicht vollkommen aus, wenn ein Rechner dort infiziert ist und dann über die Strukturen, die Kommunikationsstrukturen innerhalb des Netzwerkes, kann er weltweit sich verbreiten bei großen Netzwerken.
Und was für Daten können damit dann ausgespäht werden?
Also bedingt durch die wirkliche hohe Schadqualität dieses Schädlings ist er in der Lage, also auch hochsensible Daten auszuspähen, Zugriff zu gelangen und diese dann entsprechend an seine Heimatadresse zu versenden. Und da bisher alle bekannten Windows-Betriebssystem-Schutzmechanismen auszuhebeln, das ist wirklich neu bei diesem Schädling.
Bedeutet das also theoretisch, dass das auch eine Bedrohung für mich selber zu Hause und meinen heimischen Rechner sein kann?
Eher nicht. Da muss ich Entwarnung geben. Dafür ist die Entwicklung eines derartigen Schädlings einfach viel zu teuer und zu hochkomplex. Das wird wirklich eingesetzt, um entsprechend Militäreinrichtungen, Staaten oder Großunternehmen zu infizieren und anzugreifen. Das haben jetzt gerade in dieser Woche Kollegen aus Großbritannien bestätigt. Die haben gesagt, ja, dieser Schädling muss wohl auch Militäreinrichtungen im Westen angegriffen haben.
Gibt es ansonsten noch weitere Beispiele, wo man tatsächlich eben weiß, okay, da wurden schon also Daten durch Ouroboros entwendet?
Ja, es ist natürlich sehr schwierig, denn kaum eine Regierung oder ein Geheimdienst oder eine Militäreinrichtung wird natürlich öffentlich preisgeben, dass sie Daten verloren hat. Das, glaube ich, wird nie wirklich rauskommen oder nur Stückchen für Stückchen. Das heißt, da könnten wir jetzt keine Aussage treffen, aber der ist seit 3 Jahren unterwegs und war bisher komplett unentdeckt. Von daher gehen wir aus, dass er einen sehr großen Schaden angerichtet hat.
Also es ist schon ein bisschen gruselig, dass also Spionagesoftware jahrelang im Netz unentdeckt unterwegs sein kann. Aber zumindest kann Thorsten Entwarnung für euch geben. Ihr werdet wahrscheinlich nicht davon betroffen sein, dass euch Ouroboros und eure heimischen Rechner auch ausspähen wird. Die Links zu den G-Data-Analysen findet ihr nochmal in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielen Dank, Thorsten.
Danke fürs Gespräch.
Ciao.
Ciao.
Beats we wish we had. What's happening? Yeah, the cow, the horse, the sheep, the chickens, the fucking goose, la 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 la, yo. Lately I've been a little stressed, life's running too fast for my little legs. I struggle to grasp things, I said I'd get just too much going on in my little head. I'm in the middle now, wearing the piggy's dress. He's saying to the right, she's saying to the left. Breathe, take a little breath. Breathe, let the air in your chest. Ah yes, that feels better. A little respite from the miserable weather and the storm in my teacup, ruffling my feathers like a 4 minute round toe to toe with Mayweather. Whatever, fellas, I'm trying to just get ahead of it. Without a medical medicine, now to get a grip. I'm already competitive as I've ever been. If anything, I guess I should be getting off the fence to just do what you gotta do. Move how you wanna move. Oh, don't drop it, no. Do the whole bottle, dude. Gotta let it go, gotta let it loose. Gotta put it down one step ahead of you. London, come on. Please, what? Come on. Wait up, mate, I meant wakey. Come on. Brighton, come on. Bristol, come on. Inverness to Leicester, yes. Come on. Yaga, yo. Chasing the dragon, man, I've had it with a rush. Boxed up, battle ran, handling too much. Heavyweight dustpan, heavy metal to brush. Never complain, even when I'm on the bus, trust. Kick today's papers out the way. Make way to snakes up on the plane. Who's your saint, savior, gonna save what you're looking for? Can you find a needle in the hay? I've been coming up the middle, straw in my teeth, and my mind is a muddle. I'm digging in the trenches, sipping from the puddles. Man, I've had a bloody bubble since my first damn bubble bath. What you wanna laugh, laugh, man, I'll smut your ass. Gunslinger on a battle ranch, tick-tocking on the hourglass. Time goes fast, so move your damn ass and do what you gotta do. Move how you wanna move, oh, don't drop it, no. Do the whole bottle, dude. Gotta let it go, gotta let it loose. Gotta put it down one step ahead of you. London, come on. Please, what? Come on. Wait up, mate, I'm an awakey. Come on. Brighton, come on. Bristol, come on. Inverness to Leicester, yes, come on. We're gonna give it. I wanna give it to you live. Give it to you live. I wanna give it to you loud. Give it to you loud. I wanna give it to you right. Give it to you right. I wanna give it to you. Give it to you live. Give it to you loud. I wanna give it to you live. Give it to you live. I wanna give it to you loud. Let It Loose von Too Many T's, so wie Theresa Sickert oder Tenniskugel, wie mein Trackback-Redakteur. Ungefähr so. Ist auf jeden Fall Netzmusik und wenn es euch gefallen hat, gibt sogar eine ganze EP und den Download-Link findet ihr in unserem Blog zur Sendung. Trackback.fritz.de. Ja, und Tenniskugel, der ist jetzt auch bei mir im Studio. Hast du schon die Pobacken fest angespannt?
Absolut, ja. Tennis klingt ja auch noch. Yeah.
Die Beine Aha. sind bequem weit geöffnet, ja. die Knie leicht gebeugt.
Denn
aufrechte Haltung.
Es ist Zeit
das Brustbein
für
das Kinn leicht zum Hals.
Ein kleines Workout bei Trackback. Zwischendrin, dann kommen wir auch wieder ganz entspannt hier durch die Sendung durch. Für ein paar Fitnessübungen braucht ihr heute längst nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Das Ganze könnt ihr auch schön von zu Hause aus vom Rechner oder mit dem Smartphone machen. Und wir haben auch deswegen mal uns 4 Fitnessangebote für euch angeschaut und getestet. Die Apps Workout Trainer und Gorilla und die beiden Online-Angebote Gymmondo und Fitnessraum. So, lieber Redakteur Dennis, erstmal zu den beiden Smartphone-Apps. Welche ist die bessere?
Also für mich ganz klar Workout Trainer. Weil die App ist viel, viel umfangreicher als Gorilla zum Beispiel. Da gibt es eine riesige Auswahl an Fitnessprogrammen aus den unterschiedlichen Bereichen. Die haben dann so witzige Namen wie 2 Weeks Total Beach Body. Und zu jeder Übungsstunde gibt es dann ein sehr anschauliches Video von einem virtuellen oder einem echten Trainer. Das könnt ihr dann auswählen. Mein Favorit ist dann natürlich der virtuelle Trainer. Und der Trainer macht dann die Übungen vor und das klingt dann so.
Next, Lotus Crunches for 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.
Aha.
Ja, der Trainer macht da gerade die Lotus Crunches vor. Das sind so Sit-Ups, bei denen die Beinstellung so ein bisschen ungewöhnlich ist. Ihr lasst das Knie zur Seite fallen, dann nehmt ihr die Fersen zusammen und ja, so ein bisschen blöd, weil wenn man dann trainiert, dann weiß man eigentlich nie, wohin mit dem Smartphone.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt.
Ja, und am besten stellt ihr das auf einen kleinen Hocker oder einen Stuhl, damit ihr immer drauf gucken könnt. Und ja, wenn ihr dann irgendwann mit der App vertraut seid, dann reicht eigentlich auch der Ton. Ihr müsst nicht unbedingt das Video dazu anschauen, auch wenn ihr dann den virtuellen Trainer verpasst. Und euer Workout wählt ihr dann unter anderem danach aus, wie viel Zeit ihr investieren wollt und welches Ziel ihr habt. Also zum Beispiel, ob ihr die Ausdauer trainieren wollt oder ob ihr lieber Muskeln haben wollt. Und so, ja, eine Trainingsmotivation könnte sein, dass der Workout-Trainer wie so ein soziales Netzwerk aufgebaut ist. Dann könnt ihr euch befreunden, gegenseitig Aktivitäten kommentieren oder liken. Und eine Woche könnt ihr die App kostenlos testen. Und ansonsten ist es gar nicht so billig, weil das kostet halt so nach Version 5-10 Euro im Monat.
Ja, schon eine ganze Menge Geld. Mhm. Dennis, also okay, wir wollen trotzdem fette Muckis auf jeden Fall haben, aber das ist ja nicht so ideal irgendwie mit dem Smartphone, das haben wir ja schon festgestellt, das kann man irgendwie sich nicht so richtig gut irgendwo hinstellen, aber es gibt ja auch Online-Angebote, zum Beispiel Gymmondo oder Fitnessraum, wo man also irgendwie auf den Rechner gucken kann. Wer hat denn da die Nase vorn?
Das ist ein bisschen schwerer, einen Favoriten auszumachen. Am Ende hat für mich der Fitnessraum dann doch gewonnen, weil das Kursangebot ist einfach deutlich größer und die bieten so über 500 Kurse aus über 20 verschiedenen Sportarten an. Yoga, Step Aerobic, Nordic Walking.
Was ist so dein Ding?
Mein Ding ist ganz klar Nordic Walking.
Okay.
Ja, ich mag ja auch die Natur und so. Was ich auch super finde, ist, dass ihr euch, bevor ihr euch da anmeldet, könnt ihr euch schon super informieren, was die Seite alles bietet. Es gibt da ein sehr ausführliches FAQ und es gibt ein Probetraining, also so ein Video, bei dem ihr euch dann anschauen könnt, wie so ein Kurs beim Fitnessraum abläuft. Und so klingt dann zum Beispiel ein Bauchbeine-Po-Kurs.
Dann die Fersen im Wechsel aufsetzen. Heel dick. Rechts, links. Rechts und links. Die Arme kräftig dabei beugen. Bizeps Curl.
Stell mir vor, wie du da mitmachst gerade.
Ja.
Tief gehen.
Ja.
Noch 4, 3, 2, 1. Lecker nach rechts.
Ja, also ich habe auch nicht ganz verstanden, wie die letzte Übung dann heißen soll.
Lip Curl?
Lip Curl?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall super für den Po. Und ihr winkelt dann so die Arme an, bewegt sie vom Körper zu und auseinander und dann winkelt ihr auch abwechselnd im Takt der Musik immer noch ein Bein an. Ja, und ja, einige der Kurse gibt es dann sogar noch mit einem Promi-Trainer. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel mit Ralf Baumann, dem Schauspieler, trainieren oder dem Model Eva Pattberg.
Darauf habe ich immer schon gewartet. Und
wer nicht?
Okay, Dennis, was ist jetzt das Fazit? Würdest du die Apps oder die Online-Fitnessstudios als eine echte Alternative zum regulären Fitnessstudio sehen?
Absolut. Also eigentlich auch überraschend irgendwie, weil es also wirklich gut ist, wenn ihr nicht so die Gerätetypen seid. Weil dann alle Kurse könnt ihr eigentlich auch ohne zusätzliches Equipment machen und außerdem seid ihr dann ziemlich zeitlich unabhängig und bei so einem Online-Kurs seht ihr dann manchmal mehr als in einem überfüllten Kurs, in einem richtigen Studio, wo ihr mal halt an einem Weg steht immer. Und preislich ist es auch besser als ein echtes Studio, da müsst ihr ja locker zwischen 20 und 100 Euro im Monat hinblättern und bei Fitnessraum zahlt ihr je nach Laufzeit des Vertrags zwischen 10 und 17 Euro und mit Freunden könnt ihr dann ja auch trainieren, dann macht ihr das einfach von zu Hause aus und spart dabei noch Geld.
Einziges Problem dabei ist, man hat eben keinen, der einen korrigiert, wenn man was falsch macht.
Hm.
Naja, deswegen trainieren wir einfach zusammen, beide, ja. Dennis, in Zukunft und machen noch zwei, noch eins und so und dann läuft das schon. Ihr könnt ja auch mal auf trackback.fritz.de schauen, da haben wir nämlich euch doch mal Gymondo Gorilla Workout und Fitnessraum verlinkt, da könnt ihr dann mal gucken, ob irgendwas für euch vielleicht dabei ist. Vielen Dank, Dennis.
Ja.
Top fit jetzt für den Sommer.
Sie atmet die Stadtluft, der Himmel ist klar und die Vögel singen. Sie schließt ihre Augen, die Strahlen der Sonne wärmen ihre Haut, während die Töne schwingen. Nun ganz ist das auch nicht, nicht halb so pathetisch. Sie wirkt eher traurig, so wie sie da steht. Das Funkeln ihrer Augen ist die Quelle der Tränen, die ihre Wangen benetzen werden in Wellen. Denn sie hatte mal was, was sie gar nicht erst wollte. Doch als es dann da war, war es plötzlich das Tollste. Jetzt ist es weg, hinterlässt eine Leere. Sie wird immer leichter und doch immer schwerer. Sie war sich nicht sicher, geplagt von dem Zweifel, ob der nötigen Zeit, der nötigen Reife. Doch sie fügte sich und sie packte die Freude, sie plante Details und sie schwärmte vor Leuten. Sie las diese Bücher statt dem Feiern da draußen, trank keinen Alk mehr und ließ es zu rauchen. Sie räumte einen Raum leer, um ihn zu streichen in fröhlichen Farben, bevor sie zu zweit sind. Ihr Busen gefiel ihr wie der Teint ihrer Haut. Sie aß, was sie wollte, gesund sah sie aus. Ein paar Kilos mehr, ein paar Kilos Leben. Heute sollte das Wunder geschehen.
Der Berliner Rapper Tapete ist etwas umständlich zu Ruhm gekommen. Nicht etwa, weil er seine ganzen Platten für lau im Netz verschenkt, sondern weil ihm das Jobcenter schön auf die Hütte gestiegen ist. In einem Song rappt er nämlich: Jeden Tag bedanke ich mich bei Vater Staat, dass ich auf seine Kosten leben darf. Und schon ging das Thema natürlich durch die Presse. Fleißige Fritz-Hörer kannten Tapete natürlich schon vorher, bevor es seinen ganzen zweifelhaften Ruhm wegen dieses Songs gab, aus Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag. Denn Tapete ist wirklich ein ganz bekannter bekannter Berliner Rapper, eben ohne Plattenvertrag. Dass er auch ein Freund der Netzmusik ist, beweist er mit seinem Beitrag zum Public Affairs Festival Sampler der Blockribwellen. Wenn euch dieser Song, den ihr jetzt gerade gehört habt, und wann war alles still, gefällt, dann könnt ihr mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da findet ihr dann den Download-Link. Und noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr euch gerade gefragt habt, was für ein Festival? Public Affairs Festival? Ja, das findet am 29.03. im Badehaus Simpler statt. Da ist Netzmusik abends und da gibt es dann neben Tapete zum Beispiel auch Zoe Lila zu hören.
Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Ach, schon wieder kein Bargeld zu Hause. Vielleicht ist es ja Zeit, mal sich ein paar Bitcoins zu besorgen. Bitcoins, was? Ja, bleibt mal dran. Mount Gox geht pleite. Bitcoin-Nutzer machen Millionen Verlust. Der Erfinder der Bitcoins wurde angeblich enttarnt und dann war das alles doch nur eine Ente. Gerade ist ganz schön viel los in den Medien über Bitcoin, die komplett digitale Währung. Und viele werden vielleicht jetzt so reagieren: Bitcoin, was? Darum wollen wir heute zwei Dinge klären. Erstens, was ist denn überhaupt so ein Bitcoin? Und zweitens, was passiert jetzt, wo die weltweit größte Bitcoin-Börse gehackt wurde und pleite gemacht hat? Wir haben uns Jörg Platzer hier ins Studio eingeladen. Jörg ist Bitcoin-Evangelist, Gründungsmitglied im Bundesverband Bitcoin und Inhaber des Room 77, eine Bar und Restaurant in Kreuzberg, in der ihr mit Bitcoins bezahlen könnt. Das weltweit erste richtige physische Geschäft, das Bitcoin überhaupt akzeptiert hat, mal so nebenbei. Hallo Jörg.
Hallo Theresa, grüße dich.
Jörg, wenn man so mit Freunden über Bitcoin spricht, dann bekommt man ganz ungläubige Blicke. Bitcoin ist eine digitale Währung, die ausschließlich im Netz existiert, keinen Gegenwert in Gold oder irgendwas anderem hat und sie ist trotzdem vielen Leuten was wert. Warum ist so ein Bitcoin echtes Geld wert?
Bitcoin hat deswegen einen Wert, weil Menschen Bitcoin haben wollen. Also es ist eine reine Sache von Markt, von Angebot und Nachfrage. Wenn es Leute gibt, die Bitcoin haben wollen, steigt die Nachfrage und dadurch generiert sich der Wert.
Und was sind die Gründe dafür, dass Leute das unbedingt haben wollen?
Weil sie erkennen, dass Bitcoin das neue Geld ist oder dass Kryptowährung an sich das neue Geld ist. Also Bitcoin ist die erste Ausprägung, die erste funktionierende Implementierung von dem, was wir Kryptowährung nennen. Und wenn man sich's genau anguckt, kann man ganz leicht feststellen, das ist das Geld der Zukunft, das ist das neue Geld, das ist digitales, dezentralisiertes Geld für eine globalisierte Informationsgesellschaft, die wir gerade aufbauen.
Warum siehst du das als die Zukunft an?
Warum sehe ich die Informationsgesellschaft als die Zukunft
an? Nee, den Bitcoin.
Weil Bitcoin originär digitales Geld ist, was im Internet, vom Internet, von Leuten im Internet, für das Internet entwickelt wurde, während unser bisheriges Geld ist ein Konzept aus dem Industriezeitalter. Das können wir zwar heute auch über elektronische Netzwerke verschicken mit Mastercards und Swift und PayPals und sonst irgendwas, aber das sind alles nur Krücken, die versuchen, das Geld aus der analogen Zeit im Informationszeitalter über die Netzwerke zu schieben. Im Gegensatz dazu ist Bitcoin originär Informationstechnologie.
Okay, also Bitcoin funktioniert daher sozusagen etwas besser als Geld, weil es tatsächlich sozusagen digital schon vorhanden ist und aus der digitalen Welt kommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Etwas besser ist eine massive Untertreibung. Also du kannst eine Bitcoin-Zahlung in unter einer Sekunde von Mensch zu Mensch rund um den Globus ohne Gebühren, ohne dass irgendeine Instanz der Welt das aufhalten kann, schicken. Du brauchst keine Mastercards, keine Dienstleister, nichts von all dem, um Bitcoin anzuwenden. Diese Transaktionsmöglichkeiten in Sekundenschnelle von Mensch zu Mensch ist schon ein gewaltiger Unterschied und nicht nur ein bisschen, funktioniert nicht nur ein bisschen besser.
Warum nutzen das denn bislang so wenig Leute, wenn das eigentlich so eine super Sache ist? Gibt es irgendwie hohe Einstiegshürden, um Bitcoin nutzen zu können?
Ja, Bitcoin steht ganz am Anfang. Also es war auch mit dem Internet das Gleiche. Wenn man schon mal 3 Jahre E-Mail benutzt hat, hat man sich auch gefragt, wieso benutzen das die anderen nicht. Aber so eine Technologie braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich zu etablieren und durchzusetzen. Bitcoin steht noch ganz am Anfang. Die Bitcoin-Community selbst nennt Bitcoin immer noch ein Experiment. Mhm. Die Softwareversion trägt immer noch eine 0 vorne dran. Also es ist immer noch Beta-Software. Sowas dauert, also es geht nicht von heute auf morgen. Es ist nicht so, dass auf einmal 7,5 Milliarden Menschen von heute auf morgen sagen, das ist ja cool, das benutzen wir jetzt.
Jetzt hast du schon gesagt, das Ganze ist noch ein Experiment. Ich vermute also, es wird noch nicht so viel tatsächlich mit Bitcoin zu kaufen geben. Aber was sind so Waren oder Dienstleistungen, die man heute schon mit Bitcoin wirklich bezahlen kann?
Nee, eigentlich kannst du schon alles für Bitcoin kriegen heutzutage. Also angefangen von allem, was es online an Dienstleistungen gibt, von Webhosting, Domainhosting und so weiter und so fort, bis hin, ja, dass es Bricks-and-Mortar-Geschäfte gibt, wie den Room 77 oder ringsrum viele Geschäfte, die Bitcoin akzeptieren. Aber du kannst auch Proxy-Dienstleister in Anspruch nehmen und auch bei eBay in Bitcoin einkaufen. Also der Dienstleister nimmt dann deine Bitcoin und schickt die Euros, die eBay gern hätte, an eBay, sodass du auch da einkaufen kannst.
Wie komme ich denn überhaupt an Bitcoins ran? Das ist ja nicht so, ich gehe eben zur Bank und sage, so, und jetzt hätte ich gerne ein paar Bitcoins, genauso funktioniert es ja nicht.
Nee, das ist genau der Ort, wo du keine Bitcoin kriegen wirst. Du kannst Bitcoin von Mensch zu Mensch handeln, du kannst Bitcoin auf Online-Exchanges oder Marktplätzen kaufen, du kannst sowas wie localbitcoins.com in Anspruch nehmen, wo du Leute triffst, die Bitcoin traden wollen, du kannst...
Also ich kaufe schon sozusagen mit echtem Geld noch meine Bitcoins ein und zahle dann aber nur noch mit meinen Bitcoins.
Naja, Bitcoin ist eine Währung. Jede Währung, die du haben willst, wirst du gegen eine andere Währung eintauschen müssen. Also wenn du Dollars willst, musst du auch Euros dafür auf den Tisch legen. Du kannst aber auch ganz einfach Produkte oder Dienstleistungen verkaufen. Du kannst deine Arbeitskraft anbieten und statt Euros Bitcoins akzeptieren. Du kannst wie im Room 77 Burger und Bier verkaufen und dafür Bitcoin akzeptieren statt Euros.
Wie viel Bitcoin kostet bei dir ein Burger?
Muss ich jetzt nachrechnen. Ich glaube, das dürften gerade so um die 50 Millibitcoin sein. Nee, Quatsch. 200 Millibitcoin? Ich muss jetzt ausrechnen.
Du kannst da einen Moment nochmal drüber nachdenken, ja. Denn wir spielen jetzt erstmal noch einen Song und zwar eine Netzmusik von The Sufi Vendetta Granular Ambience. Aber wir sprechen gleich nochmal weiter über die Bitcoins.
Thank you.
erste Ausgabe der Free the Beats Sampler ist da. Dahinter steckt eine Compilation von Bedroom Beats, also in Eigenregie produzierte Songs, die tatsächlich irgendwo im Schlafzimmer oder unter der Bettdecke aufgenommen wurden. Das Label Free the Beats kümmert sich nun darum, diese Songperlen in die Welt zu bringen und veröffentlicht regelmäßig solche Bedroom Sampler. Die Compilation gibt's dann als Free Download auf Bandcamp und sind wirklich ein schöner Soundtrack für so einen Sonntagabend. Gerade eben habt ihr mal so ein Beispiel daraus gehört. The Sufi Vendetta mit Granular Ambience. Wir sprechen heute über Bitcoins, eine digitale Währung. Bei mir im Studio ist immer noch Jörg Platzer. Hallo.
Nochmal hallo.
Genau, Bitcoin Evangelist und Inhaber des Kreuzberger Bar Room 70, der Kreuzberger Bar Room 77, wo ihr alles auch mit Bitcoin bezahlen könnt. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was Bitcoin eigentlich ist, also eine digitale Währung, die dazu benutzt werden kann, schnell und einfach Geld übers Netz zu verschicken, ohne dass da irgendwelche Banken involviert sind. Aber gerade Bitcoin-Banken oder Bitcoin-Börsen sind gerade besonders stark in den Medien. Die größte Bitcoin-Börse, also ein Umschlagplatz, wo ihr Bitcoins für Euro erwerben könnt, Mt. Gox, ist offline gegangen. Der Grund war ein Hacker, sagt der Gründer Mark Kapele. Jörg, jetzt erklär doch mal genau, was ist da jetzt eigentlich passiert und was ist das Problem?
Na, was man bei Mt. Gox genau passiert ist, vermag ich von außen genauso wenig zu beurteilen wie jeder andere auch. Also da kann man spekulieren. Was passiert ist, ist, dass ein Unternehmen in der Bitcoin-Ökonomie pleite gemacht hat, so wie es aussieht, auch aufgrund von stark amateurhaften Handelns und unsicherer Plattform. Mit Bitcoin hat das erstmal so viel zu tun, wie wenn jetzt Google pleite geht, das mit dem Internet was zu tun hat. Und das ist so ein bisschen so ein Fehler, den viele Leute machen. Es ist nicht Bitcoin, was Konkurs angemeldet hat, sondern ein Unternehmen ist gescheitert, was jetzt auch nicht so erstaunlich ist in einem vollkommen neuen Markt, der sich gerade ausprobiert. Hat aber mit Bitcoin selbst erstmal eigentlich gar nichts zu tun.
Okay, also der Bitcoin verschwindet nicht. Macht sich das trotzdem in irgendeiner Form, zum Beispiel beim Kurs, also bei dem Wert von Bitcoin bemerkbar?
Hat sich bemerkbar gemacht, hat sich erstaunlich wenig bemerkbar gemacht, muss ich dazu sagen. Ich hätte gedacht, dass es einen größeren negativen Einfluss hat auf den Kurs. Aber es hatte seinen Einfluss vollkommen klar, weil eben viele Leute, auch vor allen Dingen die Medien, das sehr missverstehen. Also ich sehe Ticker über einen Fernseherbildschirm laufen, auf dem steht, Bitcoin hat Konkurs angemeldet. Und das verunsichert natürlich viele Leute. Das muss erst richtig gestellt werden und dann korrigiert sich auch so ein Wechselkurs wieder.
Ja, du sprichst es schon an, das macht viele Leute jetzt auch so ein bisschen misstrauisch. Bitcoins waren mal richtig, richtig viel wert. Plötzlich geht halt irgendwie diese Börse offline, dann ist das Geld irgendwie nicht mehr so viel wert. Ist das jetzt noch eine sichere Anlage oder sollte man das lieber lassen mit den Bitcoins?
Also ich würde Bitcoin überhaupt gar nicht als Anlage sehen. Ich würde niemandem empfehlen, Geld anzulegen in Bitcoin, über das hinausgehend, was ihn überhaupt nicht stört, wenn er es verliert. Als Anlage ist Bitcoin immer noch High Risk, wie man das nennt. Ja, Bitcoin war mehr wert, hat fast die 1000 Euro schon erreicht, ist jetzt irgendwo bei zwischen 450 und 500, glaube ich, wieder. Man muss aber auch sehen, dass Bitcoin, wie gesagt, ganz am Anfang steht. Das, was wir gerade haben, das nennt man eine Preisfindungsphase. Der Großteil der Menschheit hat Bitcoin überhaupt noch nicht mitbekommen. Nachdem der Preis auf Angebot und Nachfrage beruht, werden wir den endgültigen Preis, den die Menschheit einem Bitcoin geben wird, erst in einigen Jahren wissen, wenn die ganze Menschheit Bitcoin entdeckt hat.
Die Leute, die den Bitcoin jetzt schon entdeckt haben, wie reagieren die da drauf? Also auf die Pleite von Mt. Gox?
Na, die dort Geld hatten, für die ist es natürlich eine Katastrophe, weil ihr Geld weg ist. Ansonsten sind die Reaktionen ganz furchtbar unterschiedlich, würde ich sagen. Also als alter Bitcoiner atmet man fast ein bisschen auf, erleichtert.
Warum?
Weil das Drama mit Mt. Gox endlich vorbei ist. Es gibt, guck, in der Bitcoin-Community seit 2011 den Begriff I've been goxed. Okay. Dafür, dass man von Mt. Gox sein Geld nicht oder erst nach Monaten zurückkriegt. Also das war ein Writing at the Wall seit über 2 oder 3 Jahren, dass mit Mt. Gox dann irgendwann mal was schief geht, war eigentlich abzusehen.
Okay, gibt es dann andere Plattformen, die das besser machen, beziehungsweise wie müsste so eine sichere Plattform aussehen, die halt nicht so schnell pleite geht?
Es gibt bereits Plattformen, die da sehr viel professioneller sind. Ohne Werbung machen zu wollen, würde ich in Deutschland bitcoin.de nennen.
Auf jeden Fall schon mal eine gute Adresse, die man sich leicht merken kann.
Ist richtig. Ansonsten ja, sind wir in einer Evolution dieser Technologie und diese Pleite von Mt. Gox und die große Enttäuschung, die viele Leute dadurch hatten, führt auch dazu, dass auf dem Markt für Exchange-Plattformen oder irgendwelche Dienstleister online gewisse Bedingungen gestellt werden. Also wir sehen gerade die Entwicklung von sogenannten Proof-of-Reserves-Systemen, also dass eine Plattform permanent belegt, dass sie alle Einlagen ihrer Nutzer jederzeit auch liquide zur Verfügung hat. Wir sehen Druck auf Plattformen, sich von unabhängigen Firmen auditieren zu lassen, um zu sehen, ob die Serversicherheit stimmt und so weiter und so fort. Das ist alles jetzt ein massiver Druck in Richtung sicherere Plattformen, größere Transparenz und so weiter und so fort. Und was es vor allen Dingen ist, was ich unbedingt anmerken möchte an der Stelle, ist, Bitcoin hat diese großartige Innovation, ein digitales Geld zu sein, was jeder selbst verwalten kann, was jeder selbst unter Kontrolle haben kann. Man braucht keine Bank dazu. Das ist die großartige Innovation oder eine der großartigen innovativen Aspekte daran. Was aber auch eine ganz neue Denke ist, und dummerweise gibt es jetzt viele Leute, die dieses schöne neue Geld nehmen und zu irgendeiner Bank tragen wollen, weil sie es dort sicherer finden. Aber auch da findet gerade ein Umdenken statt.
Dann lass uns das doch jetzt mal alles, was wir schon besprochen haben, zusammenfassen und nochmal in einen Topf werfen. Und wenn du dann mal so in die Zukunft blickst, wo siehst du da den Bitcoin?
Also Bitcoin oder etwas wie Bitcoin, also eine Kryptowährung, wird definitiv Grundlage des anbrechenden neuen Wirtschafts- und Finanzsystems sein. Da gibt's für mich gar keinen Zweifel dran. Muss man auch nochmal berücksichtigen. Digitales Geld ist erst die erste Killer-Applikation dieser Technologie, so wie E-Mail die erste Killer-Applikation des Internets war, aber danach noch viel, viel mehr kam. Und das Gleiche sehen wir hier mit Bitcoin. Also Bitcoin an sich ist eine Grundlagentechnologie und die Währung, das digitale Geld, Bitcoin, eigentlich erst die erste Anwendung davon.
Bitcoins könnten also vielleicht die Zukunft unserer globalen Wirtschaft werden, vielleicht die neue Währung, die wir bald eben nicht in der Tasche haben, sondern auf unseren Servern selbst, wenn auch mal ein großer Knotenpunkt irgendwie offline geht, so wie das jetzt gerade passiert ist. Und ja.
Nee, eben nicht auf unseren Servern, sondern in unseren Wallets, auf unseren eigenen Rechnern, eben gerade nicht auf irgendwelchen Servern.
Ja, aber auf dem eigenen Server kann es ja sein.
Gut. Wenn genau. Du den unter Kontrolle hast, aber die wenigsten Leute haben ja einen eigenen Server zu Hause rumstehen.
Alles klar. Ansonsten gehen wir erstmal bei dir Burger essen mit Bitcoins, um das mal auszuprobieren.
Sehr gerne.
Alles klar. Jörg, ich danke dir sehr.
Gerne.
Ciao. Jungs und eine Dame aus China, Polen, Amerika und England treffen sich in London und beschließen, gemeinsam eine Band zu gründen und Musik zu machen. Herausgekommen sind die Glacials. Und ich finde, wenn so viele Menschen einfach so in einem anderen Land aufeinandertreffen, dann kann ja eigentlich auch nur was Schönes bei rauskommen. So wie dann auch dieser Song Sweet Tooth, Pink Wrist. Ganz, 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 ganz fantastisch. Ich bin jetzt schon Fan. Ihr könnt es noch werden. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal den Song runterladen. Den Link dazu gibt's im Trackback-Blog. Trackback.fritz.de. Erschienen ist das Ganze auf Records. Ja, das war Netzmusik.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Es geht leider, leider aufs Ende der Sendung zu, aber das heißt, es wird Zeit für den Blogger privat und das ist eine gute Nachricht. Das ist nämlich die Rubrik, in der wir euch immer Bloggerinnen und Blogger vorstellen, die uns jeweils von anderen Bloggerinnen und Bloggern in der Vorwoche empfohlen wurden. Und diese Empfehlung hatte Yoshi vom verrückten UFO-Port Gulufenteich für uns.
Ähnlich obskur wie mein eigener Blog, die Bechts Ölroute. Eine hessische Seite, wo es um Werbeschilder für ein gewisses magenfreundliches Öl geht, die quer über Hessen verstreut sind und fotografiert werden.
Genau, und weil das so wunderbar obskur klingt, habe ich direkt mal beim Blogger Thorsten Fink angerufen, der zu Bechts Ölroute gehört, um rauszufinden, was ist das eigentlich für ein komisches Öl?
Es handelt sich um das Bechts Speiseöl. Das ist sogar heutzutage auch noch erhältlich. Mir sind diese Schilder damals aufgefallen, so in den 80er Jahren, als ich dann in so hessischen kleineren Städtchen so Durchgangsstraßen begangen und befahren habe. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin dann halt drauf gestoßen, dass es dieses Öl wirklich gab. In den 60er Jahren müssen die mal in Oberursel gesessen haben, davor in Frankfurt-Hettenheim und haben das Öl hergestellt und sind dann weiterverkauft worden irgendwann über Unilever und sind jetzt bei Köln Flocken angesiedelt. Und da ist dann sehr wahrscheinlich nur noch das Label vermittelt worden, aber nicht mehr. Ich hatte da mal angefragt wegen Akten, ob ich da irgendwelche Infos kriegen könnte, aber da konnten die mir nicht mehr mit dienen.
Aber warum, um Himmels Willen, fasziniert sich dieses Öl so?
Naja, weniger das Öl, sondern einfach diese Schilder, weil die sind so vortrefflich auf den schlimmsten Hintergründen platziert hier im hessischen Land. Alte Fachwerkhäuser, alte Scheunen, das ist nichts saniert, nichts renoviert. Wenn es renoviert würde, wären die Schilder sehr wahrscheinlich dann auch ab und würden nicht mehr dran gemacht werden. Also mich interessieren nicht nur die Schilder, sondern auch die Umgebung, weil damit kriegst du dann halt so ein serielles Bild hin von hessischen Durchgangsstraßen. Wenn man die dann sozusagen nebeneinander setzt, dann hätte man quasi die Bechtsölroute.
Ah, und wie stelle ich mir das so vor? Du wanderst dann durch halb Hessen und guckst, wo du solche Schilder noch findest? Oder woher weißt du, wo die sind?
Nee, das ist ein Zufallsprodukt. Da muss man mit offenen Augen durch die Gegend fahren, gucken und ach, da ist wieder eins. Mittlerweile habe ich ja jetzt zwei Kinder und dann gibt es dann die klassische Landpartie. Da steigen wir alle ins Auto ein, die Kinder suchen sich einen Ort aus, Ritterburg in XY, dann fahren wir da hin. Und auf dem Weg dahin ist es dann klar, Papa guckt nach Bechtsölschildern und dann wird halt angehalten rechts und ausgestiegen, geknipst und dann geht's weiter.
Das heißt, du hast die Kamera immer dabei?
Fast, ja. Also es ist ärgerlich, wenn ich sie nicht dabei hätte. Dann kann man mittlerweile mit dem Handy noch was machen. Also mir geht's auch nicht um die Qualität der Fotografie. Das ist, glaube ich, eher so im Amateurbereich, sondern mir geht's einfach nur um die Bilder. Und dann sollte man drumherum dann auch noch erkennen, wo sie sind, dass man quasi so eine Ortsansicht hat.
Und wie viele Bechtsölschilder hast du mittlerweile schon gefunden und fotografiert?
Oh, da hätte ich jetzt nur mal gerade gucken müssen. Ich glaube, aktuell liege ich persönlich bei 76. Boah. Ich habe allerdings dann auch noch die Unterteilung in Fremd geknipst. Das sind dann liebe Menschen, die mir Fotos schicken. Und das ist, glaube ich, so bei um die 60. Wobei, da gibt es manchmal Doppelte, aber das ist gut, weil dann ist ja der individuelle Blick eine andere Kamera, das ändert sich ja dann immer ein bisschen.
Das heißt, du hast sozusagen schon Bechtsöl-Jünger um dich geschafft, die dich auch mit,
ja,
mit Fotos
ist,
beliefern?
Das ist wirklich interessant. Also ich kriege auch immer ganz nette Rückmeldungen. Das ist ja sozusagen das Salz in der Suppe dann, weil sonst wäre das ja irgendwann total öde, wenn ich da immer nur die Bilder reinstelle. Und dann gibt es halt viele Rückmeldungen, die sagen, hey, das ist ja klasse, die sind mir auch schon aufgefallen und ja, mach weiter. Und das ist ganz angenehm. So eine Rückmeldung dann.
Was passiert denn eigentlich, wenn du eines Tages keine Schilder mehr findest? Was passiert dann mit dem Blog? Ist der dann tot oder fängst du dann an, andere Schilder zu fotografieren?
Das stelle ich mir dann, wenn es soweit ist, keine Ahnung. Es gibt ja genügend. Also die Bechtsölschilder, die hängen ja meistens nicht alleine. Da gibt es dann noch Apfelwein, nebendran, da könnte ich mich ja dann auf was anderes spezialisieren. Also es ist natürlich so, die Schilder werden wenige, weil die Orte, wo sie hängen, sind ja nicht unbedingt so dolle. Oder allerdings, manchmal fahre ich irgendwo vorbei, denke mir, oh, keine Kamera, hier komme ich nochmal her, komme ich hin, Schild weg. Mhm. Ist auch schon passiert. Oder es kann auch zum Beispiel sein, durch den Blog werden Leute darauf aufmerksam. Also ich hatte auch schon etliche Fragen, wo kriegt man denn die Schilder? Und da kann ich halt nur sagen, nirgendwo. Oder man guckt halt, wo sie hängen, aber das ist ja illegal.
Genau, das wollen wir nicht unterstützen.
Nee.
So, Thorsten, damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Kurzfragerunde.
Ja.
Bist du bereit?
Ja, mal gucken.
Okay, der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Gar nichts.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus oder vielleicht eben andere Accounts hast du?
E-Mail-Account, sonst habe ich nichts. Da bin ich ziemlich oldschool.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du später deine eigenen Einträge nochmal anschaust?
Och, ist auch ganz nett.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich so gar nicht. Also wenn ich den Browser öffne, immer die letzte, die ich mir angeguckt habe.
Was ist das nächste Blog oder auch ein Podcast, was wir in der nächsten Woche vorstellen sollen?
Da hätte ich zwei Ideen. Eine kommt halt auch so aus der Zusammenarbeit mit einem Philipp. Der hat den Blog www.stympyrama.org. Das ist so ein Tausendsasser, der macht Musik, vor allen Dingen auch Fotos. Der hat nämlich auch schon wunderbar farblich aufgepeppte Bechtsöl-Bilder mir fotografiert über Sand. Den finde ich sehr interessant. Oder halt noch einen alten Weggefährten aus Kunsttagen, der Bernhard. Der hat mit einem Jens zusammen die Seite www.der-reisende.org. Das finde ich auch ein spannendes Ding, weil die halt über Webcams sich dann sozusagen Urlaubsbilder erstellen.
Ah, das klingt spannend. Ja, ich bin gespannt, wen wir dann in der nächsten Woche hier haben werden. Und gibt es sonst noch eine Frage, die ich vielleicht dir noch hätte stellen sollen?
Nö, fällt mir jetzt nichts ein, so spontan.
Sehr gut, dann war das ein rundes Interview und ich bedanke mich sehr, Thorsten.
Ja, ich mich auch, vor allen Dingen für euer Interesse. Macht's gut, tschüss.
Ja, mach's gut, ciao.
Hier stehe ich vor dir, mein liebstes Leben, und ich gehe still hindurch, mein teures Leben. Und du rufst mir hinterher, wenn der Weg dem Ziel ein Bein stellt, bist du sicher die, die fällt. Also lass ich mich treiben, man weiß ja nie, lass den Zufall entscheiden, bis alle Zeit der Welt vergeht. Hier steh ich vor dir, mein liebstes Leben. Liebstes Leben, und ich gehe still hindurch.
So, ihr könnt jetzt mal alle eure Smartphones rausholen und die Kalender-App öffnen. Und dann tragt ihr da für morgen 18 Uhr ein, dass dort Fritz an Zeilen stattfindet. Das ist die Show von Christoph Schrag für Musiker ohne Plattenvertrag. Da könnt ihr dann die Dame, die ihr gerade eben gehört habt, nochmal hören. Die Ilute oder auch die Il Ute. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, was ist denn das für ein Name? Ja, das ist ganz einfach. Ilute heißt in echt nämlich Ute und war mal Illustratorin. Daher kommt das Il Ute. Und sie ist schon eine echte Unsigned-Veteranin. Vor 3 Jahren war sie nämlich schon mal zu Gast mit ihrem ersten Album. Jetzt hat sie eine neue Platte am Start bei einer Plattenfirma jetzt sogar. Und wie das also dann trotzdem irgendwie zu Unsigned passt, das werdet ihr einfach morgen ab 18 Uhr alles da erfahren. Und jetzt kommen wir zu der traurigen Nachrichten. Trackback ist schon wieder fast vorbei. In der nächsten Woche wird hier Jonte Weiland wieder hinter dem Mikrofon stehen, denn es ist ja total schönes Offline-Wetter. Da habe ich mir gedacht, ich gehe mal wieder ein bisschen raus, der Jonte kann ins Studio kommen. Aber bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede für heute, habe ich noch eine allerletzte Netzmusik für euch. Die kommt von Ryu und heißt Maze One. Und den Download-Link gibt es wieder im Blog zu unserer Sendung trackback.fritz.de. Da findet ihr auch alles weitere, alle Links aus dieser Sendung, alle Musik, alles, was ihr wissen müsst rund um Trackback, findet ihr genau dort. Und in diesem Sinne, wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut!
Fritz.
Und das hört man.